Birdlife-Gezwitscher. Der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birdlife-Gezwitscher. Im Normalfall erscheint unser Podcast ja alle 2 Wochen. Bitte entschuldigen Sie, dass es nun doch 1 Woche länger gedauert hat. Das machen wir, Lisa Lugerbauer und meine heutige Interviewpartnerin, mit dieser Folge hoffentlich wieder gut. Mehrere Hörerinnen haben den Wunsch geäußert, mehr über Österreichs Eulen zu erfahren. Und wer könnte besser Rede und Antwort stehen als unsere Eulenexpertin Christina Nagel, Projektleiterin bei Birdlife Österreich, die auch regelmäßig alle Anfragen von Uhu bis Sperlingscouts beantwortet.
Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in die Welt der Eulen eintauchen. Um die Eulen ranken sich ja einige Mythen und Sagen.
Wir freuen uns auch, dass du heute wieder im Podcast dabei bist. Du kannst gerne direkt starten.
Der Steinkauz ist ja beispielsweise die Lieblingseule von der Göttin Athene. Also man sieht in Darstellungen oft den Steinkauz auf ihrer Schulter sitzen, in ihrer Hand und symbolisiert auch die Weisheit. Die griechischen Münzen haben ja zum Beispiel auch heute noch Eulen drauf geprägt.
Kommt der Steinkauz bei uns auch vor?
Der Steinkauz ist eine der Eulenarten, die es bei uns in Österreich gibt. Insgesamt kommen in Österreich 10 unterschiedliche Eulenarten vor, vom größten, das ist der Uhu, bis hin zum kleinsten, das ist der Sperlingskauz.
Wie sieht es mit den anderen Eulen aus? Wie groß sind die 10 Eulenarten, die in Österreich vorkommen?
Der Uhu ist mit einer Flügelspannweite von 1,70 Meter ein wahrer Riese und ist damit eigentlich nicht nur in Österreich die größte Eule, auch nicht nur in Europa, sondern der europäische Uhu ist weltweit die größte Eule. Im Gegensatz dazu steht eben der Sperlingskauz, der nur etwa starrengroß wird. Würde man diese 10 Eulen nebeneinander aufsetzen, und so hat es zum Beispiel auch die Gerda Winkler-Born gezeichnet, dann zeigt sich da eine wirklich schöne Abstufung vom größten bis zum kleinsten. Und da sieht man, dass wir in Österreich hauptsächlich mittelgroße Eulen vertreten haben, wie zum Beispiel den Waldkauz. Der Waldkauz ist ja auch die häufigste Eulenart in Österreich. Dann ist auch die Sumpfohreule und auch die Waldohreule in vergleichbarer Größe oder auch die Schleiereule. Zu den kleineren Eulen zählen dann der Raufußkauz, der Steinkauz und die Zwergeule. Und wie gesagt, der kleinste ist der Sperlingskauz. Jetzt habe ich einen ausgelassen, der quasi sich in der Größe zwischen dem Uhu und dem Waldkauz eingliedert. Das ist auch eine Eule, die im ersten Entwurf von diesem Plakat oder von dieser Zeichnung von der Frau Gerda Winkler-Born gefehlt hat. Es ist nämlich eine Eulenart, die in Österreich sehr selten ist oder war, auch als ausgestorben galt, nämlich der Habichtskauz. Also der Habichtskauz ist eine recht große Eule.
Welche Eule kommt in welchem Lebensraum vor? Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben?
Eulen haben sehr spezielle Ansprüche an ihre Lebensräume. Wenn man alle Lebensräume Österreichs zusammennimmt, dann findet man aber auch in jedem Lebensraum irgendeine Eulenart oder mehrere Eulenarten. Der Waldkauz gilt zum Beispiel als typische Waldart. Also er ist ja auch in Österreich die häufigste Eule, die wir antreffen können, mit ca. 10.000 bis 20.000 Brutpaaren in Österreich. Und er bevorzugt lichte, lockere und vor allem totholzreiche oder altholzreiche Wälder. Ganz besonders wichtig sind für den Waldkauz aber auch alte Bäume mit Höhlen. Das können Spechthöhlen sein, das können ausgemorschte Asthöhlen sein. Der Waldkauz ist nämlich ein Höhlenbrüter und ist angewiesen auf das Vorhandensein von Höhlenstrukturen. Wie alle anderen Eulen bauen nämlich Waldkauze keine Nester. Auch der Sperlingskauz und der Raufußkauz sind Höhlenbrüter. Und auch diese beiden Arten findet man in Wäldern, allerdings im Bergwald. Der Waldkauz ist ein direkter Konkurrent bzw. Prädator dieser beiden Eulenarten. Deswegen nischen sich der Sperlingskauz und der Raufußkauz auch etwas höher ein. Beim Raufußkauz kann man einen sehr schönen Zusammenhang auch zu Schwarzspechthöhlen finden. Das heißt, für den Raufußkauz ist das Vorhandensein von Schwarzspechten ganz besonders wichtig.
Wo kommen dann Waldoeulen vor?
Im Halboffenland findet man dann wieder ein anderes Artenspektrum. Der Waldkauz beispielsweise nutzt zwar auch das Halboffenland, also auch Wiesen und Weiden, zur Jagd. Im ganz gehölzarmen Bereichen kommt er allerdings nicht mehr vor. Offene Flächen mit Einzelbäumen, Büschen, Hecken, Waldränder, das sind Lebensräume für die Waldohreule. Das ist die zweithäufigste Eulenart in Österreich. Und sie brütet nicht in Höhlen, wie die vorher beschriebenen Arten, sondern sie brütet in Krähennestern. Also für die Waldeule sind wiederum Krähen oder auch Elstern ganz besonders wichtig, damit sie Brutplätze bekommt. Und im Mai und Juni, im Frühsommer, sind die Jungen von den Waldeulen recht auffällig. Also sie betteln sehr laut, ein sehr lautes Psii, sehr hoch, ist nur eine gewisse Phase, aber in dieser Zeit fallen sie sehr vielen Menschen auf, da sie vor allem im Siedlungsgebiet also brüten. Wenn man so eine junge Eule am Boden findet, dann ist es am besten, wenn man sie mal eine Zeit beobachtet, ob das Tier Hilfe braucht oder nicht. In den meisten Fällen reicht es nämlich, sie zum Beispiel einfach in einen Baum nach oben zu setzen, damit sie nicht von Hunden oder Katzen erwischt wird. Aber eigentlich ist es eine ganz normale Phase von so einem Eulenjungtier, dass es als sogenannter Ästling einfach einmal am Boden sitzt. Siedlungsgebiete bzw. ländliche Gebiete sind auch Lebensraum von der Schleiereule. Die Schleiereule ist nur leider eines der großen Sorgenkinder. Es gibt nur noch rund 30 bis 60 Brutpaare in Österreich. Die sind vor allem in Ostösterreich, also hauptsächlich im Burgenland. Und der Schleiereule fehlen gewisse Strukturen. Sie braucht zum Beispiel entweder offene Kirchtürme oder Stadel zum Brüten. Sie ist also ein klassischer Kulturfolger und sie ist auch auf ein gutes Nahrungsangebot angewiesen. Die Hauptbeute der Schleiereule sind Mäuse. Frisst sie ganz besonders gerne Wühlmäuse, auch Spitzmäuse, verschiedene echte Mäuse. Und da ist es einfach besonders wichtig, dass gegen Mäuse nicht gezielt vorgegangen wird, sondern dass er ein gutes Mausangebot am Hof vorfinden kann und am besten auch im Hof jagen kann, also bei Schneefall oder bei schlechter Witterung beispielsweise, dass sie auch da gut jagen kann.
Wie unterscheidet sich die Schleiereule von anderen Eulen? Gibt es besondere Merkmale?
Typisch für die Schleiereule ist ihr herzförmiger Schleier. Also wenn man sie so optisch sieht, dann unterscheidet sie sich durchaus von den anderen Eulen. Und bei uns in Österreich gibt es auch zwei Farbvarianten. Es gibt einerseits die Schleiereule mit dem rötlich-braunen Bauch und dann gibt es auch die mit dem ganz weißen.
Man hört ganz oft, dass Streuwiesen auch für Eulen wichtig sind. Inwiefern ist das so? Kannst du uns da etwas mehr darüber erzählen?
Der Lebensraum Streuobstwiese ist für zwei kleinere Eulenarten von großer Bedeutung, nämlich für den Steinkauz und für die Zwergohreule. Der Steinkauz ist vor allem im Burgenland, in Niederösterreich und in Oberösterreich verbreitet, gehört aber zu den seltenen Eulenarten und ist eine der Arten, die auch Unterstützung von uns brauchen. Einerseits durch den Erhalt von alten Streuobstwiesen. Es gibt nämlich Steinkäuze, die vorzugsweise in alten Obstbäumen brüten, also in den Höhlen, die sich in den alten Bäumen bilden. Dann gibt es aber auch Populationen, die lieber in alten Weinkellern brüten oder an Gebäuden. Also auch der Name hat ja ein bisschen einen Bezug dazu, also dass der Steinkauz auch auf Ruinen oder anderen Gebäuden brütet.
Sind Steinkauz und Zwergeule in Österreich gefährdet?
Steinkauz und Zwergeule sind beides gefährdete Arten, also in der roten Liste Österreichs als gefährdet eingestuft. Und beide sind in der Ampelliste von BirdLife Österreich auch als rot eingestuft. Sprich, für beide Arten besteht dringender Handlungsbedarf.
Ich denke, es fehlt noch eine Eule, die auf keine Wälder bzw. Bäume angewiesen ist. Vielleicht magst du einfach fortfahren.
Es gibt sogar eine Eulenart, die in der komplett offenen Landschaft brütet, nämlich die Sumpfohreule. Die Sumpfohreule ist aber in Österreich eine sehr, sehr seltene Art, beziehungsweise eine sogenannte Invasionsart. Sprich, wenn es einmal sehr viele Mäuse gibt, bei so einer Mausgradation, dann haben wir auch mehr Sumpfohreulen bei uns in Österreich. Im Normalfall haben wir aber nur eine sehr kleine Brutpopulation, die sich vor allem im Handschack befindet.
Wovon sind Eulen bei uns in Österreich konkret gefährdet?
Die Gefährdungsfaktoren der Eulen sind leider sehr vielfältig. Also das geht von Habitatverlust bis hin zu Lebensraumzerschneidung, aber auch durch den Einsatz von Insektiziden, Pestiziden engt man die Nahrung ein oder nimmt man die Nahrungsgrundlage für Arten wie zum Beispiel die Schleiereule. Es geht auch darum, dass gewisse Waldbereiche einfach auch zu sauber gewirtschaftet werden. Wenn kein Totholz im Wald bleibt oder wenig Totholz im Wald bleibt und Höhlenbäume beispielsweise fehlen, dann haben wiederum Arten wie, also höhlenbrütende Arten wie der Raufußkauz oder der Sperlingskauz, keinen Brutplatz oder wenige Brutplätze zur Verfügung. Früher hat auch die direkte Verfolgung eine Rolle gespielt. Das ist jetzt auf jeden Fall schon besser geworden, aber es treten immer noch Fälle von direkter Verfolgung von beispielsweise Uhus auf. Also auch hier müssen wir noch wachsam bleiben. Ein gewisses Gefahrenpotenzial haben Stromleitungen, besonders für große Arten wie den Uhu, also ungesicherte Stromleitungen, also Mittelspannungsleitungen vor allem, wo die Uhus dann eine gewisse Strombrücke überwinden und an Elektroschlag sterben können. Ein ganz besonders hoher Gefährdungsfaktor stellen aber auch Straßen dar. Also im Straßenverkehr kollidieren leider sehr, sehr viele Eulen.
Welche Arten gehören dann konkret zu den Sorgenkindern?
Bei unseren 10 heimischen Eulenarten müssen wir uns eigentlich um die Hälfte keine Sorgen machen. Bedeutet aber auch, dass wir uns um die andere Hälfte sehr wohl sorgen müssen. Die Sorgenkinder sind dabei der Steinkauz, die Zwergohreule, auch die Sumpfohreule, die gefährdet ist, besonders aber auch die Schleiereule, die vom Aussterben bedroht ist, und auch der Habichtskauz ist momentan noch auf dem Status vom Aussterben bedroht.
Was macht BirdLife Österreich, um Österreichs Eulenbestände nachhaltig zu unterstützen?
Um zu wissen, wie es unserer heimischen Vogelwelt geht, braucht es Monitorings. Und auch zu den Eulen gibt es Monitorings bzw. auch Umsetzungsmaßnahmen, um den Eulen zu helfen. Vor ein paar Jahren hat es zum Beispiel ein Monitoring im Lainzer Tiergarten gegeben, um das Gebiet einmal auf Eulen zu untersuchen, also welche Eulenarten kommen vor und in welcher Dichte. Das war gemeinsam mit der österreichischen Vogelwarte. Das Land Niederösterreich setzt ein Steinkauzprojekt um, bei dem den Steinkauzen beispielsweise auch neue Nisthilfen geboten werden. Aktuell arbeitet BirdLife Österreich und der Naturschutzbund Burgenland an einem Zwergohreulenprojekt, das im Südburgenland umgesetzt wird.
Um mehr über das Zwergohreulenprojekt zu erfahren, haben wir Daniel Leopoldsberger, BirdLife-Landesstellenleiter im Burgenland, gebeten, etwas über die Bedeutsamkeit dieses Projekts zu erzählen, das nicht nur den stark bedrohten Zwergohreulen zugutekommt.
Die Zwergohreule ist in Österreich nur in sehr wenigen Gebieten ein regelmäßiger Brutvogel. Eines dieser Gebiete befindet sich im Südburgenland, im Bezirk Jenersdorf und im Bezirk Güssing. Diese Gebiete, wo die Zwergohreule vorkommt, ist sehr, sehr strukturiert, sehr kleinteilig. Es sind alte Staubsbestände mit ausreichend Bruthöhlen in der Größe eines Grünspechtloches. Daneben sind kleine Gemüsebereiche, Feldreine, Wälder, wechseln sie mit Ackerflächen dort ab. Und diese strukturierte, kleinteilige Landschaft steht massiv unter Druck. Einige Flächen sind schon dem Maisanbau zu Opfer gefallen. Es sind großflächig Maisfelder mitten in diesen alten Kulturlandschaften. Mittlerweile keine Ausnahme mehr. Und die Bereiche eben natürlich dann nicht nur der Zwergohreule, sondern vielen anderen Vogelarten und vielen anderen Tierarten und Pflanzenarten den Lebensraum dann weg. Seit 2020 macht BirdLife Österreich gemeinsam mit dem Naturschutzbund und der AG Steuerobst ein Schutzprojekt, um einerseits die Zwergeule zu schützen, mehr über die Zwergeule herausfinden zu können und vor allem aber, um den Lebensraum zu schützen und langfristig zu erhalten. Das geht sehr gut mit der lokalen Bevölkerung. Ich war selber sehr überrascht. Ich war schon bei vielen Leuten zu Hause, bin eingeladen worden, Beratungsgespräche zu machen. Wir sind in den Garten, in den Steuerobstwiesen rumgegangen und haben darüber gesprochen, was die Zwergeule braucht, wie sie sich verhaltet, wo sie schläft, wie sie jagt und wie man diesen Lebensraum der Zwergeulen bieten kann. Und nach diesen Beratungsgesprächen ist eine rege Nachfrage entstanden. Auf meiner Liste sind noch über 30 Namen von Leuten im Verbreitungsgebiet und in der näheren Umgebung, die ich noch besuchen möchte und besuchen werde. Und mit diesem Engagement der Bevölkerung bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir da wieder wirklich was erreichen können. Einerseits für die Zwergeule, aber nicht nur für die Zwergeule, weil in diesen strukturierten Habitaten, wo die Zwergeule vorkommt, kommen sehr viele andere Vogelarten und Tierarten nur vor, die wir mit dieser Schirmart dann auch unterstützen und fördern. Wir schauen uns jedes Jahr genau an, wie viele Reviere im Verbreitungsgebiet vorhanden sind, wo die Zwergeule singen. Und diese Reviere selber schauen wir uns sehr genau im Detail noch an. Georg Derbuch hat uns die Insektenzusammensetzung, die Großinsektendichten erhoben. Christian Holler hat uns die Streuobstwiesen ganz detailliert beschrieben. Und der Naturschutzbund, Stefan Weiß und Veronika Zugkriegel, haben uns die Biotoptypen erhoben. Und mit dieser Information versuchen wir herauszufinden, was jetzt so ein Zwergeulenrevier zu einem Zwergeulenrevier macht. Welche Faktoren das wichtig sind, entscheidend sind, dass die Zwergeule genau dort vorkommen kann. Mit diesen Ergebnissen gestalten wir dann mit dem Naturschutzbund einen Folder, mit dem jeder dann in den Garten rausgehen kann und schauen kann, ob das bei ihm zutrifft, ob er was machen kann. Generell kann man das Projekt und die Zwergeule sehr gut unterstützen. Wir geben bei den Vorträgen, die wir halten zum Projekt und bei den Exkursionen sehr viel Information darüber, wie der Vogel lebt und was er braucht, was man dafür machen kann. Aber auch eben, wie schon gesagt, in dem Folder ist einiges drinnen und wir haben auch schon einige Presseaussendungen zum Projekt gemacht. Einerseits in Druckmedien, aber auch in Online-Medien mit dem ORF haben wir schon Ausstrahlungen gemacht. Da ist dann auch viel Information drinnen. Generell kann man das Projekt unterstützen. Man kann BirdLife Österreich generell sehr gut mit Spenden unterstützen. Mit zweckgebundenen Spenden kann man dann auch ganz gezielt sagen, okay, die Zwergeule, das Projekt, das hat einen großen Wert, das möchte ich fördern, da möchte ich mithelfen. Ich kann aber auf jeden Fall einladen, kommen Sie zu einer Exkursion, gehen Sie mal mit raus, wenn man die Zwergeule hört, von links und rechts aus der Dunkelheit, der sehr charakteristische Gesang der Eulen in der Nacht, den Kampf um die Reviere richtig hörbar und fühlbar macht. Schauen Sie mit, es ist wirklich ein tolles Erlebnis.
Sie haben eben den Gesang der Zwergeule gehört. Nun stellt sich die Frage, ist es leicht, alle 10 Eulenarten Österreichs akustisch voneinander zu unterscheiden? Christine Nagel, Projektleiterin bei BirdLife Österreich, weiß es.
Ja, also mit mir kann man auch auf Eulenwanderungen gehen. Und wie leicht tue ich mir die Eulen auseinanderzuhalten? Sagen wir so, die Eulenarten kann man mal leicht auseinanderhalten. Also ich bin vor allem in den Ostregionen unterwegs, also vor allem auch im Nationalpark Donauauen. Im Prinzip habe ich auch dort meine Masterarbeit geschrieben und die Eulen dort quasi persönlich kennengelernt, könnte man fast sagen. Und also jetzt den Waldkauz, die Waldeule und den Uhu akustisch auseinanderzuhalten, ist eigentlich sehr einfach. Also die Waldeule beispielsweise macht vor allem im Frühjahr ein sehr monotones Uhu, Hu, Hu, Hu oder auch He, He, He. Also in sehr kurzen Abständen. Während der Uhu, der macht zwar auch ein Hu, aber dieses Hu ist sehr tief und langgezogen und zwischen dem nächsten Hu ist ein sehr, sehr langer Abstand. Also quasi Hu. Hu. Ja, und der Waldkauz hat sowieso einen sehr charakteristischen flötenden Gesang. Also das Männchen hat einen dreiteiligen Gesang. Das mache ich jetzt lieber nicht nach. Und das Weibchen macht dann, wenn sie im Duett singen, Kiwit, Kiwit, Kiwit. Auch das Männchen kann Kiwit singen, aber wenn sie im Duett singen, dann sind sie eigentlich eindeutig als Männchen und Weibchen voneinander zu unterscheiden. Man kann dann aber auch noch dazu, bei den Waldkreuzen, habe ich mich da beispielsweise intensiver damit beschäftigt, die einzelnen Individuen voneinander unterscheiden anhand ihrer Stimme. Also so wie wir Menschen haben auch die Waldkreuze, haben eigentlich alle Tiere auch ihre eigene individuelle Stimme. Und die auseinanderzuhalten, das ist dann schon etwas schwieriger. Also im Freiland sind manche dann doch so eindeutig, dass sie auch vor Ort eindeutig als dieses und jenes Individuum bestimmt werden können. Also in der Lobau habe ich zum Beispiel einen Waldkauz auch getauft, den Murphy, weil er einfach so charakteristisch war. Aber bei anderen Individuen tue ich mir mit menschlichem Gehör, mit meinem Gehör, dann schon etwas schwerer. Da gibt es dann aber auch Hilfsmittel. Also ich habe damals die Eulen dann einfach mit einem Mikrofon aufgenommen und über sogenannte Sonogramme war es dann auswertbar und darstellbar, diese unterschiedlichen Individuen.
Das war die Aufnahme von einem Waldkauz, der häufigsten Eulenart Österreichs. Bestimmt hat der eine oder die andere Podcast-Hörerin diesen Vogel schon einmal gehört.
Bei den Eulen hat man den gewissen Vorteil, dass sie dann singen und aktiv sind, wenn die meisten anderen Arten nicht aktiv sind. Also das trifft auf die meisten Eulenarten zu. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie die Sumpfeule, die eigentlich keinen bestimmten Rhythmus hat. Die ist sowohl am Tag als auch in der Nacht aktiv. Aber wenn ich jetzt an den Waldkauz denke, der eher dämmerungs- und nachtaktiv ist, oder den Raufußkauz, der prinzipiell dunkelaktiv oder nachtaktiv ist. Also die Eulen singen dann zu einer Zeit, wo es sonst rundum still ist und kein wahnsinniges Vogelstimmenorchester zu hören ist, wie es sonst ist, wo man sich erstmal bemühen muss, die Stimmen auseinanderzuhalten. Das heißt, Eulenstimmen kann man eigentlich relativ leicht und schnell dann lernen. Und wie bei jedem anderen Lernprozess ist es auch bei dem Stimmenlernen so, dass man einfach auf, oder Gesänge lernen ist es so, dass man auf Wiederholung setzen sollte. Also, dass man sich mal eine Vogelstimme anhört und die dann auch einfach immer wieder wiederholt und das dann halt festigt. Oder wenn man im Freiland ist und eine Eule hört, kann man das zum Beispiel auch im Internet, zum Beispiel in Xenocanto nochmal nachhören. Xenocanto ist prinzipiell eine Plattform, die sehr viele Vogelstimmen beinhaltet. Also da können User Vogelstimmen hochladen, die sind dann auch beschrieben. Und also zum Üben und Lernen oder auch Nachbestimmen eine wirklich sehr empfehlenswerte Plattform. Man würde ja meinen, dass bei den Eulen es nicht besonders viele Lautäußerungen gibt. Da täuscht man sich aber. Es gibt dann pro Eulenart doch ein ganzes Spektrum. Also wenn ich jetzt wieder beim Waldkauz bleibe, der Waldkauz, der einerseits das klassische Kiwit, Kiwit oder auch diesen schönen flötenden Reviergesang hat, hat aber im Herbst wiederum einen anderen Gesang, also das sogenannte Greinen. Dann gibt es auch noch verschiedene Warnrufe, das dann eher so ein Wet, 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 Wet ist. Oder das Kollern, ein Nestroller, ein sanftes Rollen, das er bei der Höhle gezeigt wird. Also wenn man da einmal eintaucht in diese Welt der Eulen und ihre Geräusche und Klänge und Gesänge, dann wird man überrascht sein, was da noch alles auftaucht.
Christina, fühlen sich Eulen schnell von VogelbeobachterInnen oder FotografInnen gestört?
Auch bei der Eulenbeobachtung sollte man den Respekt ganz groß schreiben. Gerade bei der Eulenbeobachtung geht es ja darum, dass man in der Dämmerung oder auch in der Nacht beobachtet. Und gerade das ist aber eine Zeit, wo es der Natur natürlich vorbehalten sein sollte, dort Ruhe zu finden. Oder manche Tiere werden da ja gerade auch erst aktiv. Also hier immer mit einem gewissen Respekt. Und beispielsweise was Taschenlampen angeht, auf keinen Fall in die Augen leuchten. Also Taschenlampen können die sensiblen Augen der Eulen auch schädigen. Das geht auch quasi Fotografieren an, also Fotografieren mit Blitz am Abend oder in der Nacht sollte man bei den Eulen möglichst unterlassen. Die Eulen haben ja im Prinzip von den Augen, von ihrem Sehsinn her, der ist weniger gut entwickelt als zum Beispiel bei den Greifvögeln. Die Greifvögel sind ja aufs Sehen, also erspähen ihre Beutetiere. Das ist bei den Eulen anders. Bei den Eulen ist vor allem der Hörsinn extrem gut ausgebildet und mit sehr, sehr vielen Tricks, die sich die Natur überlegt hat. Aber auch die Augen sind sehr lichtempfindlich, also weitaus lichtempfindlicher als das menschliche Auge und können also Restlicht vom Mond viel länger aufnehmen und verwerten als unsere Augen. Und dementsprechend empfindlich sind sie auch.
Wie kann man Eulen in seinem eigenen Umfeld unterstützen? Kann man beispielsweise Nistkästen anbringen? Und was gibt es dabei zu beachten?
Wenn man Nistkästen montieren möchte, dann ist es wichtig, dass man sich informiert, kommt diese Eulenart überhaupt davor? Macht es Sinn, diese Eulenart hier überhaupt zu unterstützen? Generell kann man das natürlich machen, aber diese Schritte sollte man sich vorher wirklich gut überlegen. Zum Beispiel sollte man im Bergwald keine Waldkauznistkästen aufhängen, weil der Waldkauz quasi der Prädator von Raufußkauz und Sperlingskauz ist. Und wenn man dem Waldkauz quasi da die Bahn ebnet, dann könnte das also die anderen beiden kleineren Eulenarten in Bedrängnis bringen. Möchte man beispielsweise einen Schleiereulennistkasten aufhängen, dann kann man sich eben anschauen, passt die Region, findet die Eule dann auch genügend Nahrung, sind die Strukturen vorhanden, die sie braucht, oder auch beim Steinkauz ist es passend.
Abschließend möchte ich dich, Christina, noch einmal fragen, ob du denn eine Lieblingseule hast und ob du eine Geschichte einer Eulenbeobachtung mit uns teilen möchtest. Ist dir da irgendwas ganz Besonderes in Erinnerung geblieben?
Meine Lieblingseule. Ich glaube, ich mag alle Eulenarten sehr gern. Nachdem ich mich mit dem Waldkauz aber sehr intensiv beschäftigt habe, schlägt mein Herz natürlich auch ganz besonders für den Waldkauz. Auch wenn er nicht zu den gefährdeten Eulenarten gehört, das ist jetzt ganz unabhängig davon. Und mein schönstes Eulenerlebnis, da gab es zwar viele, aber wenn ich jetzt dann an eine Situation zurückdenke, wo ich in den Machtaiauen unterwegs war und am Damm entlang gewandert bin und dann abgebogen bin auf eine Wiese, also über einen Wiesenweg zu einer Wiese, wo eine große Pappel steht, schon abgestorben, und daneben ein Hochstand, da habe ich plötzlich bemerkt und bin auch gleich erschrocken, dass sich in dem Hochstand was bewegt. Es war halt am Tag. Und sehe zwei Augen, die mich anschauen. Und durch dieses Fenster von dem Hochstand habe ich dann eben bemerkt, dass da ein Waldkauz drinnen sitzt. Und es hat sich herausgestellt, dass der eingesperrt war. Ich habe den dann natürlich vorsichtig befreit und die Tür dürfte zugefallen sein. Also dürfte der Wind wohl mal aufgerissen haben, der Waldkauz hineingeflogen sein. Und dann hat es die Tür zugeschmissen und dann war er gefangen. Und dieser Moment, da diesen Waldkauz in dem Hochstand zu sehen, wo ich ihn nicht erwartet hätte, das war ein recht nettes Erlebnis.
Das war's auch schon mit einer neuen Folge von BirdLife Gezwitscher. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Anregungen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie den Podcast abonnieren, unsere Podcast-Folgen in sozialen Netzwerken oder auch per E-Mail oder auch per Mundpropaganda teilen oder sogar spenden. Frohes Vogelbeobachten und bis zum nächsten Mal. Ciao!